Und zu Beginn möchte ich erst beten und dann starten wir in das Thema rein. Herr, ich bin dir so dankbar, dass wir einen Ort haben dürfen, wo wir dich anbeten können, dass wir uns frei treffen können, ohne dass wir verfolgt werden. Danke für die Glaubensfreiheit. Du siehst auch, mit welchem vielleicht aufgeregten oder aufgescheuchten Herzen wir heute hier sind. Du kennst unsere Woche, du siehst, ja, ob wir eine schwere Woche hatten oder jetzt auch vielleicht gerade super glücklich sind, weil wir die anderen Leute sehen, schenk du uns Ruhe, dass wir dein Wort einfach aufnehmen können, Herr. Und wenn ich hier stehe und rede, bete ich, dass du dich groß machst, dass du heute den Samen aussäst und dass er auf fruchtbaren Boden fällt. Amen. So, dann legen wir mal los. Wir sind weiter im Jakobusbrief. Jakobus. Da sind wir schon recht weit. Müssen noch kurz warten. Niklas hat noch technische Probleme, wie es so aussieht. So, super, das klappt. Ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben bei meiner PowerPoint-Präsentation, weil ich gemerkt habe, die letzten Male lief es in der Gemeinde mal so, mal so. Ich habe mich für was Einfaches, Klassisches entschieden. Bin mal gespannt, wie die nächsten Folien sein werden. Okay. Ich weiß nicht, ob du zu denen gehörst, die gerne Computerspiele spielen. Und ob du ein Zocker bist oder nicht, ich glaube, dass es ein Spiel gibt, das jeder kennt. Ich vermute es mal. Du musst es nicht gespielt haben, vielleicht hast du schon was davon gehört. Und zwar meine ich The Sims. Ich nehme mir das Handy. Geht nicht, dann sage ich dir mal weiter. Okay. Ich habe mal so eine Umfrage gemacht, auch bei den ein bisschen Älteren, und habe gesagt: Hey, bei dem Spiel Sims, kennst du das? Sagt es dir was? Jeder sagt ja irgendwas zu bauen. Also, ich glaube, von euren Reaktionen her glaube ich, dass ihr das alle kennt. Das ist für mich meistens so ein Mädelspiel, weil die halt die Häuser bauen. Also, ich habe das nie gespielt. Auf jeden Fall, dieses Spiel sagt, glaube ich, den meisten was. Und da geht es doch größtenteils so darum, Häuser zu bauen. Da hast du dann so dein Grundstück und dann legst du los. Dann tust du deine Mauern hochziehen, dann gestaltest du deine Räumlichkeiten, du baust dir dein Haus genau so, wie du es willst, so wie du es dir vorstellst. Und wenn du deinen Grundriss fertig hast, dann legst du schöne Fliesen rein, ich sage, genau so will ich es haben. Ja, dann sieht man hier so die Treppe nach oben zum Beispiel und ja, das Bad ist da eingerichtet und dann machst du es ganz genau so, wie du willst. Und wenn du innen zum Beispiel alles fertig hast, dann kannst du die Inneneinrichtung machen. Dann stellst du dir vor, so, hey, da hinten in der Ecke, da tue ich so eine richtig dicke Couch rein und davor dann noch den Flachbildfernsehen, den größten, den es gibt. Und dann denkst du so, ja, richtig cool, das sieht gut aus. Und dann erstellst du das einfach. Und wenn du drin fertig bist, kannst du auch rausgehen. Du kannst dir einfach so eine Terrasse bauen. Hier sieht man es auch so einen kleinen Sonnenschirm. Aber wenn du Lust hast, kannst du es größer machen. Du kannst dir eine große Terrasse bauen, dann kannst du noch einen Grill hinstellen, dann kannst du eine Lounge hinbauen, du kannst machen, was du willst. Und ja, sieht man hier jetzt nicht, aber du kannst dir auch einen Pool bauen. Also alles ziemlich cool. Aber das ist nicht alles. Du kannst dir auch deine Familie gründen. Du kannst Freunde erstellen, du kannst eigentlich alles so gestalten, wie du willst. Und ich habe mich mal informiert, weil ich da nicht so up to date bin, da gibt es irgendwie so ein Erweiterungspack oder so, das. Da kannst du dann deine Hobbys und so Business-Sachen machen. Also sprich, wenn du Lust hast, ein Tattoo-Studio zu erstellen, dann räumst du das so ein, wie du es gerne hättest. Und dann kommt die Kundschaft und also ja, oder Bäckerei und Hotel, also alles. Du kannst dort deinen Traum leben. Dein Hobby, dein Business, egal was, in diesem Spiel ist es möglich. Dort kannst du alles haben, was du willst. Auf Knopfdruck. Dort lebst du deinen Traum und dir sind keine Grenzen gesetzt, also kaum Grenzen gesetzt. Mal etwas überspitzt gesagt, dort bist du Gott, weil du es genau so machst, wie du willst. Dort entscheidest du, wie es laufen soll. Jetzt ist es aber so, dass wir in keinem Computerspiel leben, sondern wir leben im echten Leben, in der Realität. Aber ganz ehrlich, wie oft wünschen wir uns genau das? Genau so. Es soll also genau so laufen, wie ich es will. Ich will entscheiden, meine Pläne und meine Wünsche sollen in Erfüllung gehen. Und ich denke, auch wir Christen sind nicht von diesen ganzen Wünschen und Träumen ausgenommen. Auch wir haben Pläne, wir haben Ziele, wir organisieren unser Leben. Wir haben Vorstellungen, was mal auf uns werden soll, welchen Job wir mal machen wollen, wohin wir überall reisen wollen, wer mein Traumpartner sein soll, wie er aussehen soll, wie soll meine Familie aussehen, ja, wie viele Kinder will ich, wie ist mein Partner. Und vielleicht kennst du das, oft nehmen wir diese Wünsche, diese Träume mit ins Gebet, dann schütten wir Gott unser Herz aus, sagen, was uns so am Herzen liegt, was uns so dermaßen beschäftigt. Und am Ende dieses Gebetes sagen wir oft nur so, aber Gott, dein Wille soll geschehen. Das hängen wir manchmal so hinten ran. Vielleicht kennt ihr das. Das benutzen wir manchmal wie so eine Art Floskel. Das gehört halt zum Gebet, damit das Gebet nicht ganz so egoistisch erscheint. Wenn ich jetzt aber noch sage, hey, Gott, dein Wille soll geschehen. Wir sagen, Gott, ich will dies, Gott, ich will das, ja, aber, ja, dein Wille soll geschehen. Wir sagen so oft diese Worte unbedacht, Gott, dein Wille soll geschehen, aber ich glaube, in unserem Herzen meinen wir, Gott, mein Wille soll geschehen. Eigentlich geht es um mich. Und ich möchte mit euch heute einen Text lesen aus Jakobus 4, Vers 13 bis 17. Jakobus 4, 13 bis 17. Das ist der Text für heute. Dort heißt es, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Und so habe ich den Textabschnitt folgendermaßen überschrieben. Niklas, du darfst. Wie wichtig ist dir Gottes Wille wirklich? Also wirklich, wirklich. Nicht nur so in den Worten, sondern wie wichtig ist dir Gottes Wille wirklich? Und starten möchte ich mit dem ersten Punkt. Der heißt, was ist hier das Problem? Ich weiß nicht, ob ihr den Text schon mal gelesen habt. Mir geht es so und ich denke mir so, hey, was ist eigentlich das Problem bei diesem Text? Vielleicht hast du auch kein Problem, aber ich möchte mal versuchen aufzuzeigen, welches Problem ich habe und vielleicht auch du. In Vers 13 spricht Jakobus zu den Menschen, die sich Pläne über ihr Leben machen. Und da heißt es, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben, Gewinn machen. Aber wo ist das Problem? Also ist es falsch, sich Gedanken über seine Zukunft zu machen? Ich meine, das sind Menschen wie du und ich, die überlegen, ja, wo sollen wir hingehen zum Arbeiten? Wo sollen wir Geschäfte machen? Wo sollen wir unser Geld verdienen? Ist das falsch? Ich glaube nicht. Und ich denke auch nicht, dass das das Problem hier ist. Wir machen das doch genauso. Oder wir planen doch auch, wir überlegen, ja, welche Ausbildung soll ich machen? Was liegt mir überhaupt? Oder ist Studieren vielleicht doch eher das Richtige für mich? Ja, dann gibt es aber auch noch den Dienst in der Gemeinde. Welcher Dienst ist der richtige in der Gemeinde für mich? Wo sind meine Gaben? Wir denken darüber nach, welche Frau oder welcher Mann der richtige für uns ist. Mit wem können wir guten Gewissens in die Ehe gehen? Und ist auch völlig in Ordnung. Wir müssen uns ja Gedanken über unsere Zukunft machen. Wir sind ja keine Eintagsfliegen. Denen kann es egal sein. Also was ist das Problem? Das Problem ist, wenn wir Gott nicht in die Planung unseres Lebens mit einbeziehen. Wenn wir meinen, ich mache es selber, ich mache mein Ding. Letztes Mal hat Steff diese Verse aus Jakobus 4, 1 bis 4 gezeigt und ich fand es total passend, um das nochmal aufzugreifen und es bringt es total auf den Punkt. Vielleicht möchte ich es nochmal machen. Ich möchte aber noch vorlesen, Steff hat es ähnlich gemacht, ich habe es ein bisschen nachgemacht. Und zwar heißt es im Text davor, Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Ihr, euch. Ganze Zeit. Und Jakobus sagt, hey, euch geht es eigentlich nur um euch selber. Euer Leben dreht sich nur um euch. Ihr habt ein riesiges Problem, weil jeder meint, es geht nur um mich. Das sind krasse Worte, die ihr hier auch verwendet. Und dieser Textabschnitt, so denke ich, den Stefan letztes Mal hatte, der deckt eigentlich so die Begehrlichkeit in unserem Herzen auf. Er deckt es auf, was wir wollen. Wir wollen immer mehr und wir sind der Meinung, ja, ich habe es ja auch irgendwo verdient. Und eigentlich steht es mir auch zu. Und ich denke, das zeigt so total unsere Hochmütigkeit auf, mit der wir an vieles rangehen. Der Sänger Falco, vielleicht kennen ihn einige von euch, hat 1998 ein sehr bekanntes Lied rausgebracht mit dem Titel Egoist. Und dieses Lied, auch wenn Falco schon lange tot ist, läuft bis heute noch sehr auf dem Radio. Und der Refrain, der ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Schaut mal, was er singt. Hier ist Falco und er sagt, das ist ein Refrain in diesem Lied, die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich. Ich bin ein Egoist. In diesem ganzen Lied geht es nur um ihn. Ständig. Ich denke, was Falco hier singt und auch in diesem Text aussagt, ist genau das, was jeder von uns in seinem Herzen trägt. Egoismus, es ist Selbstbestimmung und Hochmut. Wir meinen, es geht um uns, nur um uns und es den ganzen lieben langen Tag. Welche Rolle spielt da Gott noch in unserem Leben? Oder welche Rolle spielt dann überhaupt noch Gottes Wille in unserem Leben? Wie oft leben wir überhaupt nach seinen Vorstellungen und wie oft nach unseren eigenen Zielen? Vielleicht bist du auch eine Person, die gerne in den sozialen Medien unterwegs ist und sich das Leben von den anderen anguckt und sie so ein bisschen beneidet und denkt so, hey, das Leben, das sie haben, das würde ich auch gerne haben. Die führen ein cooles Leben, würde ich auch gerne haben. Und dann fängst du so an, du scrollst so durch deine App und dann auf einmal stößt du wieder auf sie, auf die Bilder der verliebten Pärchen. Und dann denkst du, oh, ganz toll. Oh, die haben alle so tolle Paare, sind so tolle Paare. Und wenn du dann so ran zoomst, dann merkst du so, oh, die sind so glücklich. Und das alles wirkt so harmonisch. Und dann guckst du das an, denkst dir so, hey, voll cool, hätte ich auch voll gerne. So eine Partnerschaft. Und dann scrollst du weiter. Und auf einmal siehst du das, was die anderen haben. Du siehst ihr Leben. Du siehst ihre fetten Autos und denkst dir so, oh, hey, cool, hätte ich auch voll gern, denen geht's voll gut. Und ihre Häuser, und dann machen sie so kurze Videos, was sie alles haben und danken dir, dass du das denen ermöglicht hast und so. Und dann denkst du so, hey, voll cool, denen geht's voll gut. Aber mir nicht, die haben ein Auto, die haben voll cooles Auto, ich habe voll die Schrottkarre. Und irgendwie fehlt mir auch was Cooles, ich will das genauso haben. Und dann scrollst du weiter und dann siehst du diese Leute, die auf der ganzen Welt unterwegs sind. Da waren sie unterwegs, da und die sehen alles, die sehen die ganze Welt. Und du denkst dir, ich komme nicht mal hier raus aus meiner Bude, ich sehe gar nichts. Ich will das auch. Ich will auch so ein Leben haben und genau so soll mein Leben aussehen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass unser Glaubensleben alles in allem so aussieht, machst du einmal weiter? So. Das, was wir wollen, das, was in unserem Herzen ist, Geld, Karriere, ein fettes Auto, wir wollen auf Reisen gehen, wir wollen die Welt sehen, dann wollen wir Familie, wir wollen Partner, wir wollen Sex, wir wollen Macht und ein dickes Haus. Das ist so das, was in uns drin ist. Wir wollen, dann so, ach ja, stimmt, der Glaube ist auch noch da, da hinten in der Ecke. Aber gehört ja dazu irgendwie, so, das Kreuz. Und vielleicht geht es ja auch so, irgendwie denkt man über das da so viel nach, was man alles so haben und ja, besitzen möchte, was einem so wirklich auf dem Herzen liegt. Und dann, ja, es stimmt, da ist auch noch das Kreuz, da ist auch noch der Glaube, ja, es gehört dazu, aber es wirkt alles in allem so klein, so unwichtig, so bedeutend, so unbedeutend, so unwichtig. In der Bibel finden wir zu diesem Thema auch eine sehr passende Geschichte. Ich glaube, es ist ein Jahr her oder so, da hatten wir dieses Gleichnis schon mal. Und das ist das Gleichnis vom reichen Kornbauer. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt mal gerne Lukas 12 auf. Wir lesen dieses Gleichnis, das sind nur 5 Verse. Lukas 12, Verse 16 bis 20. Auch eine ähnliche Situation. Hier spricht Jesus und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt, und nicht reich ist für Gott. Auch hier habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, was ist hier das Problem in diesem Gleichnis? Ich dachte lange Zeit, das Problem ist, dass er die Scheunen abreißt und größere baut, aber ich glaube, das ist es gar nicht. Das habe ich auch in meinem Thema vor circa einem Jahr gesagt. Ich denke, es ist überhaupt gar nicht falsch, diese Scheunen abzureißen und neue zu bauen. Und ehrlich gesagt, wenn wir diesen reichen Kornbauer anschauen, dann ist es ein ziemlich guter Geschäftsmann. Der weiß, wie es läuft. Er ist klug, er ist weise, er sorgt für sich, aber er sorgt auch für die Mitarbeiter. Er hat zu viel, er baut Lager. Würden wir doch genauso machen, wenn wir ein Business hätten. Seine Entscheidungen sind gut. Die sind weise getroffen. Aber seine Entscheidungen, die trifft er in einer Überheblichkeit. In einer Selbstsicherheit, das sagt, wenn ich das alles aufgespeichert habe, dann kann ich mich eigentlich zur Ruhe setzen und sage: Seele, dir geht's gut, du hast es geschafft. Du bist an dem Punkt, wo viele hinkommen wollen. Du bist jetzt so gesehen safe, dir geht's gut, du bist raus. Er ruht sich auf dieser Sicherheit aus. Und in diesem Gleichnis geht es überhaupt nicht um Gott. So, er bezieht Gott gar nicht mit ein. Da sind Entscheidungen, die getroffen werden und er sagt einfach so: Hey, ich mache das, danach bin ich sicher. So gesehen, that's it, fertig. Aber die Entscheidungen hat er ohne Gott getroffen. Er tut Gott hier richtig rausdrängen. Ich glaube, wir leben oftmals ähnlich wie dieser Kornbauer und meinen, wir hätten so die Kontrolle über unser Leben. Wir sind ebenfalls so überheblich. Wir planen unsere Zukunft bis ins Kleinste. Und dann sagt Jakobus: Du weißt doch nicht mal, was morgen ist. Das ist so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Wir planen bis in die Unendlichkeit und sagt: Du weißt nicht mal, was morgen ist. Du weißt nicht mal, was in 5 Minuten ist. Du weißt nicht, ob dein Herz aufhört zu schlagen. Du weißt nicht, ob du auf der Heimfahrt verunglückst. Das weißt du doch gar nicht. Warum meinst du, du könntest deine Zukunft selber planen? Und Jakobus beschreibt unser Leben von der Länge wie so ein Dunst, der kurz aufsteigt, so eine kleine Rauchwolke, die ist kurz sichtbar und dann ist sie weg. Vielleicht kennt ihr das so an kalten Tagen, wenn man draußen ist und dann der warme Atem rauskommt, dann kommt da so eine kleine Dunstwolke. Du kannst einmal Luft holen und ausatmen und du siehst, wie diese Wolke einfach schnell weg ist. Und dann denkst du so, hey, das ist dein Leben. Von der Länge. Ganz schnell vorbei. Es kann schneller gehen, als wir uns vorstellen. Dein Leben ist so kurz. Stell dir vor, du bist dieser reiche Kornbauer. Du hast all das und jetzt stirbst du. Und dann stehst du auf einmal vor Gott. Und du siehst deinen Schöpfer. Denkst du dir nicht auch, hey, wie dumm bin ich doch gewesen, dass ich mein Leben ohne Gott geführt habe, dass ich Entscheidungen getroffen habe, ohne Gott mit einzubeziehen. Ich glaube, da wird man sich denken, wie dumm bin ich gewesen. Es ging eigentlich immer nur um mich, immer nur um meinen eigenen Willen. Und Jakobus sagt in Kapitel 4, Vers 13, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Wie oft kommst du demütig vor Gott und fragst Gott, was willst eigentlich du von meinem Leben? Was stellst du dir vor? Gott, was sind deine Pläne für mich? Ich habe meine Pläne, aber Gott, was sind deine Pläne für mich? Wann hast du das ehrlich das letzte Mal zu Gott gesagt, Gott, was willst du für mein Leben? Gott, soll ich mit dieser oder dieser Person in eine Beziehung gehen? Ist das gut? Ist das richtig? Gott, ist es richtig, eine Ausbildung zu beginnen? Oder wird es später ein Anstoß für mich sein? Ist es eine gute Sache oder zieht es mich sogar vielleicht weg von dir und von der Gemeinde? Gott, soll ich zum Studieren weggehen? Willst du mich hier gebrauchen? Gott, wo ist mein Platz in der Gemeinde? Gott, wofür soll ich eigentlich mein Geld ausgeben? Ich denke, wenn wir uns zurückerinnern an die Zeit, als Jesus in unser Leben gekommen ist, als es so dunkel war und auf einmal hell wurde, als Jesus immer mehr Gestalt in uns angenommen hat und als uns bewusst geworden ist, da ist einer für mich am Kreuz gestorben, weil ich gesündigt habe. Da ist doch was ganz Besonderes passiert, oder? Denk mal zurück, was war da? Als ihr das begriffen habt, als Jesus in euer Leben hineingekommen ist, die egoistischen Ziele sind doch einfach verflogen, oder? Die waren doch einfach weg. Und auf einmal fangen wir an, für Gott zu leben und nicht mehr für uns selber. Und jetzt möchte ich nicht mehr mein Leben für mich selber leben, sondern doch eigentlich für den, der für mich am Kreuz gestorben ist. Und die Pläne Gottes und sein Plan für mein Leben werden auf einmal auch meine Pläne und meine Ziele. Und da beginnen wir doch zu fragen, Gott, ja, du bist jetzt in meinem Leben, was willst du von mir? Wo soll ich hin? Was ist dein Wille für mein Leben? Aber machen wir uns nichts vor, der Widersacher, er schläft nicht. Und er kommt zu uns, klopft an unsere Tür, wir machen auf und dann zeigt er die ganzen Reichtümer dieser Welt wieder. Und du denkst dir so, wow, cool. Und er sagt, hey, all das kannst du auch haben. Gehört alles dir, wenn du willst. Und nach, da drängen diese Dinge Gott von dem Thron unseres Herzens. Und dann setzen wir uns wieder drauf und wir wollen herrschen und wir wollen das Sagen haben. Aber Jakobus lässt uns hier nicht irgendwie niedergeschlagen und alleine zurück, sondern er gibt uns einen Ausweg. Und das zeigt er uns auch hier. Jakobus sagt, wie wir handeln sollen, wie wir leben sollen. Wie soll dein Leben aussehen? Ganz praktisch. Wie kannst du das jetzt auf dein Leben anwenden? Und das ist der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn der Herr will, so sagt es Jakobus, wie sollen wir vor Gott treten, indem wir sagen, wenn der Herr will und wir leben, dann wollen wir dies oder das tun. Und übrigens ist es auch keine Floskel, die du mit ins Gebet hineinnehmen musst oder sagst du, hey Gott, ich wünsche mir dies und das, ja. Aber wenn du willst und ich lebe, dann so. Das ist hier auch überhaupt gar nicht gemeint. Es sind nicht einfach nur Worte, die wir irgendwie aufsagen sollen, weil sie dazugehören. Darum geht es nicht. Sondern Jakobus möchte hier auf unsere Herzenseinstellung hinweisen und aufzeigen oder halt fragen, so, hey, wie sieht es da bei dir aus, wenn es um dein Leben geht? Wenn du dir Pläne machst, planst du mit Gott oder planst du ohne Gott? Er sagt, hey, wenn du die Pläne für dein Leben machst, dann plane mit Gott. Lass seine Pläne über deinen stehen. Er meint damit, dass wir Gott vertrauen sollen, dass seine Wege doch so viel besser für uns sind als unsere. Und seine Pläne über meine zu stellen bedeutet, meinen Willen, meine Vorstellungen sterben zu lassen. Weil ich ganz genau weiß, Gott meint es gut mit mir. Und wie oft kommen wir vor Gott und dann schütten wir ihm unser Herz aus. Wir sagen, was uns beschäftigt, was wir wollen. Und dann versuchen wir vielleicht Gott immer wieder so ein bisschen davon auch zu überzeugen, dass unsere Pläne gut sind. Vielleicht kennt ihr das. So werden wir Gott sagen, hey, guck mal Gott, weil und deswegen. Wir versuchen Gott so ein bisschen zu überzeugen, dass er das doch, dass er unseren Plänen doch zustimmt. Wie wenn Gott sagen würde so, hey, ja, jetzt wo du sagst, so, gute Idee. Da geh ich mit. Sollten wir nicht viel mehr unsere Anliegen vor Gott ausbreiten und auch sagen, Gott, das sind meine Ziele und Wünsche. Was sagst du dazu? Es ist gut. Ich wünsche mir dies oder ich wünsche mir das. Aber Herr, ich glaube, dass du besser weißt, was für mich gut ist. Zeig du mir, was richtig ist. Übrigens bedeutet es nicht, dass du keine Ziele und Träume haben darfst. Die darfst du haben, aber die Frage ist, ob dir Gottes Wille da eigentlich völlig egal ist. Es ist jetzt einige Monate her, da kam ein Freund zu mir und sagt, hey Michi, vielleicht habe ich die Möglichkeit, einen neuen Job anzufangen. Lass uns beten. Und wir haben über Monate gebetet, jede Woche haben wir uns getroffen, um zu beten. Und mit der Zeit hat sich immer mehr so abgebildet, in meinen Augen zumindest, so hey, ja, das klappt, der kriegt die Stelle und ist bald weg. Das ist okay. Und wie gesagt, wir haben uns regelmäßig gesehen und haben dafür gebetet. Und das erste Mal, wo er es gesagt hat, war im September. Und vor 2 Wochen, da haben wir uns wieder gesehen, haben miteinander geredet und auf einmal klingelt sein Handy. Und dann geht er weg, telefonieren und nach, keine Ahnung, einer Minute kommt er zurück und sagt, hey Michi, ich habe eine Absage bekommen. Und ich dachte mir so, ernsthaft? So, hey, wir beten seit Monaten dafür. So, nee, da ist ein Fehler, so, hey Gott, warte mal, so, nee, das kann nicht sein. Wir haben seit September gebetet, dass dein Wille geschieht, so gesehen. Und das hat mich voll getroffen, mich hat es mehr getroffen als ihn. Und dann sage ich so, hey, ja, wie geht's dir jetzt? Und er sagt dann so diese Worte, und die haben mich so getroffen, sagt, hey Michi, wir haben von Anfang an gesagt, Gottes Wille soll geschehen. Und das hat mich voll getroffen, weil ich dachte, der hatte recht. Wir haben dafür gebetet, aber ich dachte, Gottes Wille wäre es, dass er die Stelle bekommt. Und er sagte, nein, jetzt wissen wir den Willen Gottes. Er sagt, jetzt weiß ich's. Und es war mir irgendwie auch voll das Vorbild, wo ich dann gemerkt habe, dass er da total Gott vertrauen konnte und gesagt hat, hey, es ist okay, jetzt kenne ich den Willen Gottes. Wir haben so viele Monate gebetet und jetzt wissen wir es. Und Vielleicht kannst du es auch gerade so ein bisschen auf dein Leben übertragen und bist in Situationen, wo du merkst, ja, wie geht's weiter für mich? Oder du sagst, hey, ja, das stimmt. Ich sollte Gott viel mehr mein Leben mit einbeziehen, seine Pläne, seinen Willen für mein Leben. Aber wie? Und das ist der dritte und letzte Punkt. Was ist überhaupt Gottes Wille für mein Leben? Also was überhaupt? Vielleicht betest du auch diese Worte in deinem Gebet und sagst, ja, Gott, dein Wille soll geschehen, aber was ist denn überhaupt der Wille Gottes? Mir ist es aufgefallen, immer wieder, wenn ich bete, dann verwende ich auch so Floskeln und merkst du, hey, was habe ich da gerade gesagt? Ich weiß gar nicht, also wie kann ich es überhaupt richtig anwenden und was bedeutet es? Vielleicht sagst du auch, ja, doch, der Wille Gottes, der ist mir echt wichtig. Aber was ist der Wille Gottes überhaupt? Und seien wir ehrlich, oft wünschen wir uns doch, wenn wir vor Entscheidungen stehen, dass vom Himmel so ein Zettel in unsere Hände fliegt, wo die Antwort Gottes drin steht. Und du hast so ein Anliegen, dann betest du und dann kommt dieser Zettel vom Himmel und du weißt nicht, sollst du links oder rechts gehen und dann machst du auf und da steht links, denkst du so, ah, danke Gott. Voll gut, ganz einfach. Gott, bei dieser Entscheidung, was soll ich tun? Und dann kommt dieser Zettel und dann denkst du so, ah, super. Oder vielleicht guckst du auch in den Himmel und erwartest irgendwelche besonderen Zeichen. Dass irgendwas passiert in den Wolken oder fliegt ein Vogel und dann so, hey, wenn es das heißt und so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Man erhofft manchmal, dass Gott so zu uns redet. Wir wünschen uns doch, dass Gott am liebsten so persönlich ganz klar sagt, was wir jetzt tun sollen. Und Gott redet durch ganz besondere Zeichen. Das mag auch immer wieder vorkommen, aber es ist nicht die Regel. Aber Gott offenbart sich in seinem Wort. Und da können wir lesen, was sein Wille ist. Und ich möchte mal zwei Stellen mit euch anschauen, wo das explizit drinsteht, was der Wille Gottes ist. Und es ist zweimal im 1. Thessalonicher Brief. Erstmal 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3. Das ist die erste Stelle. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Da heißt es, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Ein Kapitel weiter, in Kapitel 5, Vers 18, nochmal ein Vers. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Der Wille Gottes ist es, dass du dankbar bist für das, was Gott dir gibt, was er dich erfahren lässt, was er dich erleben lässt, dass du dankbar bist für alles, was du aus seiner Hand nehmen darfst, dass du dankbar bist für die guten Zeiten in deinem Leben, aber auch genauso für die schlechten, schwierigen Zeiten, die dich einfach total herausfordern. Aber genauso ist es auch sein Wille, dass wir ein heiliges Leben führen. Was bedeutet es, ein heiliges Leben zu führen? Damit ist gemeint, dass wir uns fernhalten von dem Bösen, dass wir uns fernhalten von der Sünde. Ein heiliges Leben zu führen heißt, abgesondert zu sein. Abgesondert zu sein von Sünde, von Lüge, von Lästerei, von jeder Art sexueller Unzucht. Das ist Reinheit. Es ist ein heiliges Leben. Und oft meinen wir, glaube ich, dass Sünde nur darin liegt, wenn ich etwas Falsches tue. Wenn ich über jemanden schlecht rede, dann begehe ich eine Sünde. Wenn ich was stehle, dann begehe ich eine Sünde. Wenn ich etwas Falsches tue, wenn ich einen schlechten Gedanken habe, dann begehe ich Sünde. Aber Jakobus schaut auch mal auf eine andere Perspektive darauf. Und Jakobus sagt, hey, es ist auch Sünde, wenn du ganz genau weißt, was richtig ist, es aber nicht tust. Er sagt hier, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Und hier meint er, es ist Sünde, wenn du Gottes Willen kennst. Wenn du genau weißt, was er von dir möchte. Wenn du genau weißt, dass das, was du tust, eigentlich falsch ist. Es aber einfach ignorierst. Wenn es dir völlig egal ist, dann sagt er, dann ist es auch Sünde. Und immer wieder habe ich den Eindruck, dass wir als Christen auch gern darüber reden. So, hey, wie soll so ein christliches Leben aussehen? Wie soll ich als Christ sein? Worüber soll ein Christ eigentlich reden? Worüber soll er nachdenken? Mit was soll ein Christ sein Herz füllen? Welche Eigenschaften als Mann soll ich eigentlich haben? Oder welche Eigenschaften als Frau sollst du haben? Wir reden so viel über solche Dinge, aber die Frage ist, tun wir das auch überhaupt? Hat das überhaupt Gewicht in unserem Leben? Und da nehme ich mich ehrlich gesagt gar nicht raus. Ich habe mich letzte Woche mit Kevin getroffen, wir haben im Titusbrief weitergelesen und da sind wir auch zu der Stelle gekommen, wo es darum geht, welche Eigenschaften auch die Männer haben sollen. Und ich lese es durch und beim Durchlesen merke ich so, trifft nichts auf mich zu. Und dachte ich so, hey, das ist voll komisch, irgendwie wir treffen uns, wir reden darüber, aber irgendwie merke ich so, dabei bleibt es halt auch oft. Wie oft reden wir einfach nur darüber, tun aber überhaupt nichts. Wie oft sagen wir so, ja Gott, dein Wille ist mir total wichtig, aber dann bleibt es auch nur bei diesen Worten. Und vielleicht bist auch du jemand, der gern darüber redet, dass die Pläne Gottes dir wichtig sind, dass sie auch in deinem Leben geschehen sollen, aber auf dem Thron deines Herzens sitzen ganz andere Sachen. Das sind deine Wünsche und dein Wille und da hat nichts anderes noch Platz. Jakobus sagt in Kapitel 1, 22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Wie oft behaupten wir irgendwas und hören nur zu, aber tun überhaupt nichts. Und dann sagt Jakobus, dann betrügt ihr euch selbst. Manchmal meinen wir vielleicht, Gott wüsste gar nicht, was das Beste für mich ist. Ich meine, ich weiß ja, was das Beste für mich ist, aber ob Gott es weiß, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Wir meinen, wir wissen, was das Beste ist. Wer könnte besser wissen, was für mich gut ist, als mein Schöpfer selbst, der mich erdacht hat, der mich gemacht hat, der mich kannte, bevor ich überhaupt war, der mich geformt hat und der mir am Ende auch das Leben gegeben hat? Wer weiß, was am besten für mich ist, wenn nicht er? Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Und ganz ehrlich, wenn schon unsere leiblichen Väter für uns Kinder nur das Beste im Sinn haben, nur das Beste für uns wollen, uns nur Gutes tun, wie viel mehr dann Gott? Wie viel mehr will dir Gott Gutes geben? Aber das eben nicht nach deinem Willen, sondern nach seinem Willen. Amen. Wir machen es so wie die letzten Male, tun einfach noch in den Tischgruppen zusammen beten und dann singen wir noch ein paar Lieder.